Außerdem sind meine Socken nicht mit meinen Puschen kompatibel. Das rutscht die ganze Zeit. Okay, wenn das nichts wird, dann ziehe ich irgendwann irgendwas aus. Gut, dann bin ich jetzt aber, glaube ich, startklar und habe ein paar kleine Ansagen. Ansage 1, danke, jemand hat mich auf einen Zitierfehler hingewiesen. Und zwar war das, muss ich gucken, bei 10.9, glaube ich, in Teil B. Da habe ich Lemma 10.3 zitiert, aber 10.2 gemeint. Vielleicht ist es noch mehr Leuten aufgefallen, also vielen Dank für den Hinweis. Das wollte ich hier einmal sagen, dass das falsch war. Und noch irgendein Hinweis? Ach genau, es gibt eine neue Podcast-Folge, die hatte ich im Studio hier eingestellt, damit sie einfach schon mal haben. Und jetzt ist sie auf der Seite, wo immer alle Podcast-Folgen sind. Genau, Satz 10.9 Teil B, Lemma 10.2 statt 10.3. Das Argument war richtig, aber das Zitat war falsch. Gut, das ist alles. Ich muss kurz nachdenken. Ach so, genau, weil es zu den Prüfungsanmeldungen auch immer wieder Fragen gibt. Ja, es gibt diesen zweiten Zeitraum. Ja, da stehen auch schon die Tage halbwegs fest. Aber man kann sich im Löwenportal noch nicht anmelden dafür. Und deswegen kann man sich auch bei mir noch nicht für die Termine eintragen. Sondern ich muss erst mit dem Prüfungsamt klären, wie das läuft. Ab wann wir das freischalten. Und dann gibt es bei mir die Listen, man kann sich eintragen. Irgendwo, das schreibe ich dann im Student IP. Also bitte keine Panik kriegen. Das kommt alles, aber halt noch nicht jetzt. Wir reden ja über Ende März, Anfang April. Das ist einfach spannend. So, okay, ich habe mich jetzt wieder gesammelt. Wie ist es bei Ihnen? Können wir loslegen? Gut, wir haben am Ende der letzten Vorlesung Lemma 10.17 gewesen. In Lemma 10.17 haben wir zwei Gruppen und einen Gruppenhomomorphismus und wir haben uns kurz erinnert, für viele war es eine Erinnerung, was da so los ist. Der Kern ist ein Normalteiler und die Abbildung ist irritiert, genau dann, wenn der Kern nur aus dem neutralen Element der Startgruppe besteht. Dann kommen wir jetzt zum Homomorphiesatz für Gruppen. Auch den kennen viele von Ihnen schon, aber eben vielleicht noch nicht alle oder wir wollen uns noch mal daran erinnern. Deswegen kommt er hier nochmal. Satz 10.18. Ja, gut, das ist auch da. Bitte beschweren, wenn es nicht gut erkennbar ist wegen des Lichts und bitte auch beschweren, falls es bei Ihnen zu dunkel ist, denn vorhin haben die, die da waren, gesagt, es ist okay. Und dann habe ich denen erstmal geglaubt. Sie nicken da hinten, prima, dankeschön, das freut mich. Dann kann es erstmal so bleiben. Hier haben wir zwei Gruppen, G und H, und wir haben einen Gruppenhomomorphismus, der Phi heißt, der Kern soll K heißen, und dann beweisen wir, dass die Faktorgruppe G modulo K isomorph ist zum Bild von Phi. Und isomorph zu sein als Gruppen bedeutet, dass es einen Gruppenisomorphismus von der einen in die andere Gruppe gibt, also einen bijektiven Gruppenhomomorphismus. Isomorph zu sein als Gruppen heißt, dass man strukturgleich ist und im Prinzip nicht unterscheidbar. Die Elemente heißen nur anders. Vielleicht heißt auch das Verknüpfungszeichen anders, aber ansonsten sind die strukturgleich. So kann man sich merken, was Isomorphie heißt bei Gruppen. Und dafür gibt es also dieses abkürzende Zeichen. Wenn man sich den Homomorphiesatz für Gruppen schnell merken möchte, dann kann man das machen, indem man sagt, die Faktorgruppe modulo den Kern ist isomorph zum Bild. So, das kann man für viele algebraische Strukturen so machen. Wir kennen das auch für Vektorräume und für Ringe und so. Und hier ist jetzt die Mutter aller Homomorphiesätze, nämlich die Version für Gruppen. Okay, dann zeigen wir das und ich mache das ein bisschen kurz, einfach weil viele das schon kennen, aber werde überall da, wo das gewünscht wird, natürlich mehr dazu sagen. Jedenfalls, wenn meine Kreide mir nicht wieder wegbröseln. Zeige, dass die ein Gruppenisomorphismus ist, von der richtigen Gruppe in die richtige Gruppe. Beziehungsweise wir fangen an mit der Faktorgruppe G und K und wir gehen erstmal in die Gruppe H und dann später machen wir uns klar, dass die Einschränkung auf das Bild von Phi dann projektiv ist. Sei also Sigma folgendermaßen definiert. Es ist noch nicht klar, dass es eine Abbildung wird, was wir da jetzt hier schreiben, deswegen schreibe ich das auch nicht. Für alle Nebenklassen K mal G aus dieser Faktorgruppe, das ist eine Gruppe, weil K ein Normalteiler ist, ich darf also über die Faktorgruppe sprechen und muss nicht von der Menge der Nebenklassen reden. Für alle KG aus G und K sei KG unter Sigma definiert als das, was rauskommt, wenn ich mit einem Repräsentantenschnappe G und den mit Phi abbilde. Dass man das machen kann, ist klar. Phi geht von G nach H, ich kann klein G mit Phi abbilden. Dass das eine Abbildung wird, ist nicht klar, denn ich schnappe hier den Repräsentanten und es ist nicht klar, dass das unabhängig von der Wahl des Repräsentanten ist. Das übliche Problem. Wir müssen also gucken, was passiert, wenn wir die gleiche Nebenklasse mit zwei verschiedenen Repräsentanten hinschreiben, ob da wirklich das gleiche Bild rauskommt. Also machen wir erstmal, sieht meist überhaupt eine Abbildung. Und dann ist der Rest ganz einfach. Nehmen wir also zwei Vertreter, G und H oder so, oder A und B. Sein A plus G und K mal A gleich K mal B. Zu zeigen ist dann, dass das Bild unter Sigma dasselbe ist, egal ob wir A oder B auswählen. Das heißt, wir wollen zeigen, dass A hoch Phi gleich B hoch Phi ist. Damit ist das Ganze wohl definiert. Und dazu überlegen wir uns, dass die verschiedenen Möglichkeiten, das zu machen. Okay, ich möchte damit anfangen, dass auf der linken Seite in K ja das neutrale Element der Gruppe liegt. Das heißt, ich kann hier drin das Element 1G mal A finden und das ist A. A liegt also auf der linken Seite drin und deswegen auch auf der rechten Seite. Also kann ich A schreiben als irgendwas aus K mal B. Üblicher Trick. A ist das gleiche wie 1G mal A, das liegt in K mal A, also in A mal B. Dann existiert ein X aus K, so, dass ich A schreiben kann, dass ich A schreiben kann als X mal B. Das halte ich fest und dann bilde ich ab. Das wollen wir zeigen. Also fange ich jetzt einfach mal an mit A hoch Phi und gucke, was passiert. Für A kann ich jetzt x mal b einsetzen. Und wenn Sie sowas sehen, was möchten Sie dann darauf werfen? Was sagen Ihre Reflexe? Sagen Sie es laut. Sie haben das bestimmt alles richtig gesagt, aber machen Sie es laut. Was möchten Sie einsetzen oder benutzen? Die Homomorphie-Eigenschaft, danke. Erstens haben wir sonst nichts und zweitens ist das einfach die typische Situation, wo man das macht, oder? Dann haben wir jetzt stehen x hoch Phi mal b hoch Phi. Was wissen wir über x hoch Phi? Wo kommt x her? Was kommt da raus? Wo kommt x her? Und was passiert mit den Leuten da, wenn man die mit Phi abbildet? Oh, halbe Meldung, ganze Meldung, ja.
X kommt aus K, das ist jetzt abbildet, also es gibt einen Kern und wenn es abbildet, kommt das auf das einzelne Element von H.
Richtig, danke schön. X kommt aus dem Kern, das steht hier oben. Wenn man aus dem Kern kommt und abgebildet wird mit der Abbildung, die zu dem Kern gehört, dann landet man auf dem neutralen Element der Zielgruppe, also bei 1H. Naja, dann kommt einfach B4 raus und das war das, was zu zeigen war. Nach Definition tatsächlich das gleiche wie K mal B hoch Sigma. Es war wirklich egal, welchen Repräsentanten wir benutzt haben. Und das war der erste Teil des Beweises. Die Homomorphie-Eigenschaft für Sigma folgt sofort aus der von Phi. Das schreibe ich nicht hin, es sei denn, jemand beschwert sich jetzt und sagt, doch, bitte unbedingt. Rufen und sagen, doch, ich will es unbedingt sehen. Niemand oder niemand traut sich. Okay. Mehr als Sie dazu einladen, kann ich nicht. Dann kommen jetzt Injektivität und Solutivität. Wir wollen ja auf einen Isomorphismus hinaus. Wir haben jetzt einen groben Homomorphismus immerhin mit Sigma. Und wir werden die Solutivität im Allgemeinen auch nicht hinkriegen, denn H könnte quasi zu groß dafür sein. Aber es geht ja auch nur um das Bild von Phi. Das heißt, wenn wir da solutiv sind, eingeschränkt auf das Bild von Phi, reicht das. Und das haben wir aufgrund der Definition, das schreibe ich gleich noch kurz hin. Die Injektivität ist interessanter. Also gucken wir uns jetzt die Injektivität mal an. Dafür nehmen wir uns zwei Elemente her, also zwei Elemente der Faktorgruppe, bilden die ab, sodass das Bild gleich ist. Sagen wir mal, wir nehmen K mal X, K mal H, X hatten wir gerade, das ist nicht so gut. K mal C, K mal D. Aus dem Produkt A so, dass sie das gleiche Bild unter Sigma haben. Sagt die Definition von Sigma, dass dann C hoch Phi das gleiche ist wie D hoch Phi. Jetzt kommt wieder der übliche Trick. Ich forme wieder um, bringe D hoch Phi hier auf die andere Seite. Das heißt, ich multipliziere von rechts mit dem Inversen von D hoch Phi. Inversenbildung und Homomorphismus anwenden sind vertauschbar. Also kann ich dann Folgendes machen. Also haben wir, dass das Einzelmoment von H das gleiche ist wie C hoch Phi mal D hoch Phi minus 1. Jetzt habe ich einfach nur von rechts mit dem Inversen von D hoch Phi verknüpft. Dann schreibe ich es um mit der Homomorphie-Eigenschaft, beziehungsweise mit der Konsequenz auf Inversenbildung. Dann steht da, ach so, nee, ich mache einfach alles gleichzeitig. Ich vertausche zuerst Inversenbildung und Phi und dann fasse ich zusammen. Und dann steht da C mal D hoch minus 1 hoch Phi. Ich sehe also ein Element, das im Kern ist. Das Bild unter Phi ist das Einzelbild von H, also bin ich im Kern. Also kommt C mal D hoch minus 1 aus K und deswegen repräsentieren C und D die gleiche Nebenklasse. Also habe ich jetzt gezeigt, dass die O-Bilder gleich machen. Beschweren, wenn es zu klein wird oder irgendwie nicht gut zu lesen. Und jetzt kommt die Solutivität, wenn wir im Zielbereich nicht H betrachten, sondern das Bild von Phi. Und das ist klar, denn da steht ja das Bild von Phi und wir sehen ja, dass die Bilder, die wir da bekommen, in Wirklichkeit Bilder unter Phi sind. Schreibe ich jetzt noch einen Satz hin und dann ist das Thema für mich erledigt. Dann müssen Sie gucken, ob Sie eine Frage haben. Denn für alle H aus dem Bild von Phi existiert, weil wir aus dem Bild kommen, ein Urbild. Also G aus G so, dass G hoch Phi, na, das mache ich mal direkt, dass H gleich G hoch Phi ist, was das gleiche ist wie K mal G unter Sigma. Das heißt, hier steht ein Urbild, nämlich K mal G, für H unter Sigma. Und wenn ich Urbilder hinschreiben kann für alle Elemente aus dem Zielbereich, bin ich solutiv. Gut, das war's. Also ist Sigma so wie da oben, also mit dem eingeschränkten Bild. Bijektiver Gruppenhomomorphismus. Und das zeigt die Behauptung. Und der Homomorphiesatz ist wirklich wichtig. Wir wenden ihn jetzt ganz oft an, direkt quasi als Fingerübung, um noch mehr Förderung daraus zu bekommen, aber dann später auch bei anderen Fragestellungen. Der kommt ja einfach immer wieder um die Ecke. Was für Fragen haben Sie? Wo brauchen Sie noch mehr Informationen? Klar. Sie nehmen sich zwei Elemente her,
Und dann wollen wir zeigen, es ist egal, ob ich erst verknüpfe und dann Sigma draufleite oder andersrum.
Warum ist das jetzt aus der Tiefe?
Ja, ich bin dabei. Ich nehme also zwei Elemente aus der Faktorgruppe. Wenn ich die verknüpfe, verknüpfe ich die Repräsentanten. Das heißt, wenn ich das Produkt mit Sigma abbilde, dann verknüpfe ich ja nur die Repräsentanten, bilde dann mit Sigma ab, aber ich bilde mit Phi ab. Und da ist egal, ob ich erst verknüpfe oder erst mit Phi abbilde. Das heißt, alles liegt daran, wie ich in der Faktorgruppe verknüpfe. Und das ist einfach nur daran liegt, dass ich die Repräsentanten verknüpfe. Das ist das Argument. Ja, reicht das? Auch ohne Anschreiben?
Ja.
Okay, ich mache alles. Okay, weitere Fragen sehe ich gerade nicht. Dann können wir weitergehen. Und den Homomorphiesatz einfach mal fröhlich benutzen. Ein paar Mal. Satz 10.19 fasst direkt zwei Konsequenzen zusammen. Und das sind auch typische Anwendungen. Sieht man ganz häufig, dass man so argumentiert. Einmal geht es um eine Untergruppe und einen Normalteiler. Die Untergruppe heißt U, der Normalteiler heißt N. Und es geht um das Produkt U mal N. Wir wissen, dass das eine Untergruppe ist. Das haben wir uns klar gemacht. Und wir setzen jetzt die Faktorgruppe U mal N modulo N in Beziehung zu der Faktorgruppe U modulo U geschnitten N. Diese erste Aussage, die da in A steht, ist im Prinzip ein, wir können Informationen hin und her schieben. So wird das benutzt in der Praxis, wenn man damit arbeitet. Also was genau steht da? Mit der Notation, die ich gerade eingeführt habe, ist die Faktorgruppe U modulo U geschnitten N isomorph zur Faktorgruppe U mal N modulo N. Dass das alles Sinn ergibt, was da steht, das können wir jetzt nochmal kurz mündlich durchgehen. Wir haben uns überlegt in, ich glaube, 10.9 mit den drei Teilen, dass U geschnitten N ein Normalteiler von U ist. Deswegen ist diese Faktorgruppe eine wohldefinierte Gruppe, in der wir auch wissen, wie wir da arbeiten müssen. Genauso ist N ein Normalteiler von jeder Untergruppe, in der N liegt, also insbesondere von U mal N. Und deswegen ist auch diese andere Seite, also N modulo N, eine Faktorgruppe und nicht einfach nur eine Ansammlung von Nebenklassen. Da stehen also wirklich zwei Gruppen. Und es ist sinnvoll, sich die Frage zu stellen, ob die als Gruppen isomorph sind. Und wir behaupten jetzt, das sind sie. Wir behaupten also wieder, dass es einen bijektiven Gruppenhomomorphismus gibt von der einen in die andere Gruppe. Das zeigen wir gleich und wir sehen, dass das einfach aus dem Homomorphiesatz folgt, wenn man die richtige Abbildung hinschreibt, also die richtige Idee hat. Und genauso in Teil B, das läuft genauso, sieht nur ein bisschen komplizierter aus und läuft häufig unter dem Stichwort zweiter Kürzungssatz. Da haben wir eine Gruppe mit zwei Normalteilern, M und N, und der eine liegt im anderen. Die Notation ist hier so, dass N in M liegt. Und jetzt brauchen wir wieder, dass Normalteiler in jeder Untergruppe, in der sie liegen, ein Normalteiler sind. Das heißt, N ist ein Normalteiler von M. Und es ist überhaupt sinnvoll, die Faktorgruppe M modulo N zu bilden. Außerdem haben wir die Faktorgruppen G modulo N und G modulo M, insgesamt also drei Stück. Und jetzt verbinden wir die alle. Auf der linken Seite bilden wir eine doppelte Faktorgruppe. G modulo N modulo M modulo N. Und das geht, weil M modulo N ein Normalteiler von G modulo N ist. Und auf der anderen Seite steht eine deutlich einfachere Faktorgruppe, nämlich G modulo M. Und hier sehen wir auch, warum das Kürzungssatz heißt und warum es irgendwie gut ist, sowas zu wissen. Denn so kann man häufig von einer doppelten Faktorgruppe übergehen zu einer einfacheren. Und manchmal möchte man das halt. So, bevor wir da jetzt loslegen und Abbildungen hinschreiben und den Homomorphiesatz draufwerfen, haben Sie Fragen zur Notation oder dazu, was da genau steht? Das könnten wir dann jetzt vorher noch klären. Ja, ich sage das nochmal anders oder langsamer. Danke für die Rückfrage. Wir wissen ja, dass M ein Normalteiler von G ist und N liegt da drin. Das heißt, ich kann überhaupt die Faktorgruppe M modulo N bilden. N ist normal in der großen Gruppe G, also auch in M. Das heißt, da habe ich jetzt diese eine Faktorgruppe, M modulo N. Und ich habe die große Faktorgruppe G modulo N. Und da M normal in G ist, kann ich jetzt quasi innerhalb der Faktorgruppe G modulo N mir die Untergruppe M modulo N angucken und sehe, dass die normal ist in der Faktorgruppe. Und das heißt, ich kann diese doppelte Faktorgruppe überhaupt bilden. Einfacher wird es manchmal, wenn man die Notation verändert. Ich kürze hier mal kurz und dann wische ich das gleich wieder weg. Denn ich könnte jetzt ja die eine große Faktorgruppe G modulo N notieren, indem ich über die Elemente einen Querstrich mache. Ich könnte also sagen, ich kürze ab, G quer ist G modulo N, das ist einfach eine neue Gruppe, ich vergesse, wo die herkommt und sage einfach, alle Leute kriegen den Querstrich über den Kopf. Und jetzt schaue ich mir da drin Untergruppen an und sehe dann, da gibt es so eine Untergruppe M quer. und die ist normal. Das rechne ich einfach nach. Das folgt einfach aus dem Normalsein von MMG. Und wenn Sie es genauer sehen wollen, sagen Sie Bescheid, dann mache ich eine Podcast-Folge nur zu diesem doppelten Faktorsetzen. Kein Problem. Und wenn ich aber jetzt eine Gruppe habe, G quer und einen Normalteiler M quer, dann kann ich die Faktorgruppe bilden. Also mache ich es einfach und vergesse, wo die Sachen herkommen. Und es fällt mir erst dann wieder ein, wenn ich es brauche. Okay, hilft das? Gut, anscheinend ein bisschen. Ansonsten sagen Sie schon Lüg und dann kriegen Sie die volle Packung. Doppelte Faktor. Gut, ein bisschen wischen muss ich sowieso, bevor wir das beweisen. Also bleibe ich doch gleich mal hier. Und die Idee ist in beiden Fällen, dass wir eine Abbildung hinschreiben, zeigen, dass das ein Homomorphismus ist, dass der Kern genau das ist, was man da auf der einen Seite rausfaktorisiert, und dann werfen wir den Homomorphismus drauf. So, wo sind wir? Wir sind bei Satz 10, 19. Von U in die Faktorgruppe U mal N modulo N und die Abbildung heißt Psi. Und ich schreibe auch direkt hin, dass es eine Abbildung ist, weil wir diesmal ausnahmsweise kein Wohldefiniertheitsgedöns haben, sondern wir können das einfach hinschreiben. Und zwar sei für alle U aus U U unter Psi definiert als die Nebenklasse für N in der großen Gruppe, die von U repräsentiert wird. Also einfach so. Ich werfe die kleinen Us auf die von Ihnen repräsentierte Nebenklasse von N und da wähle ich nichts aus, sondern ich mache einfach. Dementsprechend habe ich diesmal kein Wohldefiniertheitsproblem, sondern kann einfach loslegen und zeigen, dass das ein Homomorphismus ist. Die Homomorphie-Eigenschaft ist im Prinzip wieder klar, wieder wie in der Verknüpfung in der Faktorgruppe, aber ich schreibe trotzdem einen Satz hin. Sein also A wie aus U. Dann gucke ich mir an, was A mal B unter Psi ist. Na, die Definition sagt, dass ich die von A mal B repräsentierte Nebenklasse von N hinschreiben soll. Also mache ich das. Dann erinnere ich mich, wie die Verknüpfung in der Faktorgruppe funktioniert und sehe, dass es das gleiche ist wie n mal a mal n mal b. Und das erste ist das Bild von a unter psi und das zweite ist das Bild von b unter psi. Das war die Homomorphie-Eigenschaft. Was brauchen wir noch? Na, dass wir in dieser Gruppe landen, ist auch klar. Denn wenn ich Elemente aus U nehme und dann davon die davon repräsentierte Nebenklasse, dann habe ich Repräsentanten gewählt, die insbesondere hier drin liegen, in dieser Menge U mal N. Das heißt, ich bin wirklich hier, der Zielbereich ist richtig angegeben. Und wir haben jetzt zwei Fragen noch, bevor wir den Homomorphiesatz anwenden können. Die eine Frage ist, ob die Abbildung surjektiv ist, denn auf der rechten Seite unserer Isomorphie steht ja genau diese Gruppe. Das heißt, wenn wir den Homomorphiesatz verwenden wollen, um dahin zu kommen, dann brauchen wir, dass das Bild von Psi ist. Erste Frage. Zweite Frage. Ist der Kern denn wirklich das, was auf der linken Seite rausfaktorisiert wird, nämlich im geschnitten N? Auch das muss ja wieder zum Homomorphiesatz passen, wenn wir den jetzt einfach anwenden wollen. Das sind also die beiden Dinge, die wir noch klären müssen. Und ich beginne mal mit der Surjektivität. Dafür schnappe ich mir, ich schnappe mir halt irgendwas, sei N mal X aus dieser Faktorgruppe. Irgendwas. Wenn man hierher kommt, dann hat man als Repräsentant etwas aus U mal N. Also muss dieses X, was ich hier hingeschrieben habe, aus U mal N kommen. N ist ein Normalteiler. U mal N ist also das gleiche wie N mal U. Und das heißt, dass wenn X ein Produkt ist von etwas aus N und etwas aus U, dass dann der Teil, der aus N kommt, quasi schon verschluckt wird von dem großen N, was hier steht. Den Anteil brauche ich nicht. Es reicht, wenn ich X aus U hier nehme. Thank you. Und wenn ich jetzt weiß, dass ich X aus U wählen kann, dann habe ich mit X ein potenzielles U-Bild gefunden unter Psi. Denn wenn ich X mit Psi abbilde, kommt N mal X raus und das war genau das Ding, mit dem wir angefangen haben. Im Allgemeinen ist die Abbildung so, wie sie da steht, nicht injektiv, aber das macht nichts. Wir gucken einfach mal, was der Kern ist. Wir fragen also jetzt nach dem Kern von Psi. Und dann gucken wir einfach mal nach Definition. Wie war das nochmal? Der Kern besteht aus allen Leuten, die nach dem Abbilden auf dem Neutralelement der Zielgruppe landen. Was war nochmal die Zielgruppe hin? Faktorgruppe UN, Modulo N. Das neutrale Element davon ist N, also die Nebenklasse, die von 1 Element repräsentiert wird. Hier haben wir also jetzt alle U aus U mit der Eigenschaft, dass U unter C das 1 Element dieser Gruppe ist, also N. Naja, aber U hoch C ist nach Definition N mal U, also steht hier in Wirklichkeit N mal U gleich N. Gefragt. Wie kann es sein, dass das kleine U die Nebenklasse N repräsentiert und nicht irgendeine andere? Woher muss U kommen, damit das geht? Das ist das letzte Gleichheitszeichen, wenn Sie mir das jetzt sagen. Woher muss das kleine U kommen, damit als Repräsentant für die Nebenklasse genau N rauskommt? Mhm. Nochmal bitte?
Aus N.
Genau, aus N. Eine naheliegende, aber falsche Antwort wäre, dass U gleich 1 sein muss. Vorsicht, das stimmt nicht, denn jedes Element aus N repräsentiert ebenfalls die Nebenklasse N. Das muss nicht das einzige Element sein. Deswegen vielen Dank, dass Sie direkt richtig geantwortet haben. Wir können jetzt schlussfolgern, dass U aus N kommt. Das heißt, U kommt gleichzeitig aus U und aus N. Das heißt, diese Menge ist einfach zugestellt. Und jetzt kommt der Homomorphiesatz. Die Faktorgruppe modulo den Kern ist isomorph zum Bild. Wir kennen das Bild, wir kennen den Kern. Und dann steht Aussage A. Aber ich habe da oben noch eine Frage gesehen.
Können Sie mal kurz erklären, was man sich unter U mal N modulo N vorstellen
kann? U mal N ist eine Untergruppe, die wir gebastelt haben aus den Untergruppen U und N. Und N ist ein Normalteiler davon, also kann ich die Faktorgruppe bilden. So kann man sich das vorstellen.
Können Sie ein Beispiel dazu machen?
Klar. Moment, ich schreibe mal kurz den letzten Satz hin und dann kritzel ich irgendwo und mache ein kleines Beispiel. Ausführlich besprechen soll, brauche ich dafür eine Podcast-Folge. Aber hier ist eine Idee. Wir gucken in die Sum 4 und betrachten dort den Normalteiler N, der erzeugt wird von den Doppeltranspositionen. Das heißt, N ist die Menge, die besteht aus der identischen Abbildung und aus allen Doppeltranspositionen, die ich bilden kann. 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4 und 1, 4, 2, 3. Die Untergruppe U von 1 und 3 Zufluss, da suche ich mir jetzt irgendeinen aus, meinetwegen 2, 3, 4. Und dann kann ich also das Produkt bilden. Das geht, das Produkt ist das gleiche wie das Erzeugnis von den ganzen Elementen, weil N ein Normalteiler ist. Und dann habe ich jetzt eine Untergruppe von der Sym 4 und ich kann mir auch überlegen, wie die aussieht. Die hat 12 Elemente, das ist zufällig, in Anführungsstrichen, genau die Alt 4. N mal U. Beweisen, das würde ich dann in einer Podcast-Folge machen, und nicht jetzt. Und wenn ich jetzt also N mal U modulo N angucke, oder ich drehe das mal um, so wie es vorhin war, U mal N und N mal U ist das gleiche, dann gucke ich also das Produkt dieser beiden Untergruppen an, in Wirklichkeit ist das Alt 4, modulo N, ich gucke mir also Alt 4 an, modulo Normalteiler, der aus einer Doppeltransposition besteht. Und das ist eine zyklische Gruppe der Ordnung 3. Die sieht im Prinzip aus wie diese Gruppe, die von diesem 3-Zyklus erzeugt wird, aber ist halt nicht dasselbe. Das ist ein Beispiel, ein relativ kleines mit Sachen, die Sie kennen. Und wenn Sie das ganz genau ausgewichst haben wollen, vielleicht auch mit der Abbildung und was die macht und so, total gerne, sagen Sie schon genug. Dann fummel ich das einmal für Sie zurecht. Und wir beweisen Teil B. Es sei denn, es gibt noch andere Fragen oder... Und er guckt da schon ganz erwartungsvoll. Sie sehen das, ne? Der kriegt es genau mit, wenn hier so Fragen im Raum sind und denkt, ja, endlich, ich krieg was zu tun. Super. Teil B. Da brauchen wir jetzt eine Abbildung von G-Modulo N nach G-Modulo M. Da haben wir sofort die richtige Idee, das ist ganz einfach. Aber wir haben wieder so ein Wohldefiniertheitsding, weil wir in einer Faktorgruppe anfangen und Repräsentanten benutzen. Deswegen haben wir da also einmal eine Rechnung mehr, aber der Rest ist dafür ganz einfach. Und ein paar Rechnungen sind sogar fast genauso wie in A, deswegen werde ich die abkürzen. Die Abbildung heißt aber anders. Die heißt Alpha. Alpha ist definiert wie folgt. Für alle Nebenklassen hier in dem Modul N, also N mal G, mit kleinem G, sei das Bild, die Nebenklasse, die rauskommt, wenn ich den gleichen Repräsentanten benutze, aber den anderen Normalteiler, also M. Ich wechsle also quasi die Stufe. So, ich habe den kleineren Normalteiler N und ich habe den größeren Normalteiler M. Die können gleich sein, aber interessanter ist, wenn sie verschieden sind. Und sage jetzt halt, okay, ich nehme den Repräsentanten und repräsentiere aber einfach dann für den anderen Normalteiler. Das sieht aus, als könnte es vielleicht eine Abbildung werden. Wir müssen das kurz klären. Denn ich schnappe mir den Repräsentanten und mache irgendwas damit. Und dann muss ich gucken, ob es egal ist, welchen Repräsentanten ich nehme, wie immer. Wir kennen das. Also haben wir zuerst die Wohldefiniertheit, dann Homomorphie-Eigenschaft, dann Sojektivität. Und dann gucken wir, dass der Kern tatsächlich M modulo N ist. Haben Sie eine Frage? Wollen Sie einmal kurz vereinfachen? Sie können es nicht richtig lesen. Achso, weil es blendet ein bisschen, ne? Moment, ich glaube, es blendet ein bisschen. Ich mache hier mal ein bisschen das weiter runter. Das bringt nichts, ne? Wir haben ja das Licht, eigentlich sollte es okay sein.
Ja, es ist halt ein bisschen der Schatten von der oberen
Tafel. Ah, ja, Moment, das kann man ja alles lösen. Also ich lese es nochmal vor. Also hier steht, wenn ich unglücklich schreibe, dann ist es gut, wenn Sie mir das sagen. Für alle, N mal G aus der Faktorgruppe G modulo N, sei M mal G unter Alpha definiert als M mal G. Okay. Ja, gibt es Sinn? Gut, danke, dass Sie gefragt haben. Stimmt, das N ist so ein bisschen verunglückt, ne? Das ist nicht so richtig schön. Okay. Wohldefiniertheit. Ich schnappe mir also M mal G und noch einen anderen Repräsentanten und dann gucken wir. Sei G, H aus G, so dass M mal G zeigen ist, dass die unter Alpha das gleiche Bild haben, zu zeigen ist also, dass dann auch M mal G gleich M mal H ist. Und das ist für uns zur Orientierung, wo wir hinwollen. Naja, oder? Diese Gleichung bedeutet, dass G mal H hoch minus 1 in N liegt. N liegt in M. Also ist G mal H hoch minus 1 dann auch in M enthalten, also stimmt dann auch diese Gleichung. Das ist jetzt wirklich eine Einzahl. Deswegen funktioniert diese Konstruktion, ansonsten wäre das ein Problem. Dann Homomorphie-Eigenschaft, ja, naja, oder? Verknüpfung funktioniert in beiden Faktorgruppen gleich, das muss ich vielleicht nicht hinschreiben. Oder Sie beschweren sich, dass Ihre Chance. Möchten Sie, dass ich das hinschreibe? Dann bitte einmal kurz aufzeigen, dann mache ich das. Sieht nicht so aus. Subjektivität. Auf der rechten Seite steht B Modulo M, das heißt, dass wir gerne zeigen möchten, dass das das Bild von Alpha ist. Und auf der linken Seite gucken wir uns wieder den Kern an. Also Subjektivität, das heißt, ich schnappe mir etwas aus der Faktorgruppe G Modulo M. Da könnte ich jetzt auch wieder sagen, das ist so wie in Teil A, aber na, seit M mal X mal G aus G Modulo M. Woher kommt jetzt dieses Element X? Naja, ich habe hier irgendeine Nebenklasse von M in G, das heißt, dieser Repräsentant X kommt irgendwie aus der großen Gruppe G. Soweit, so gut. Dann kann ich doch jetzt dieses Ding nehmen, also X, und die davon repräsentierte Nebenklasse von N angucken, N mal X, die lebt dann in der Faktorgruppe G Modulo N und das Bild ist einmal X. Fertig. Auf dem neutralen Element in der Zielfaktorgruppe landen. Das heißt, da haben wir diejenigen Elemente N mal A aus G Modulo N mit der Eigenschaft, dass N mal A unter Alpha das neutrale Element in G Modulo N ist, also M. Jetzt formen wir es einmal um, schreiben hin, was das Bild ist. N mal A unter Alpha ist M mal A. Und jetzt können Sie mir sagen, woher dieses kleine A kommen muss, damit das gilt. Das ist Wiederholung des Themas von vorhin. Woher muss A kommen, damit diese Gleichung stimmt?
Ja? Mal wieder aus M.
Aus M, genau, vielen Dank. Das heißt, A muss aus M kommen und gleichzeitig ist aber N mal A ein Element dieser Faktorgruppe. Wenn der Vertreter A aus M kommt, dann lande ich in der Untergruppe M Modulo N. Das ist auch was, was ich dann, wenn Sie es wollen, mal ausixen könnte an einem Beispiel und dann mit der Quernotation. Denn manches ist einfacher zu verstehen, wenn man für die eine Faktorgruppe sich neue Notationen überlegt, dann kann man nämlich zwischendurch vergessen, dass das eine Faktorgruppe ist und das erst wieder hervorholen, wenn man es nicht braucht. Das liegt bei Ihnen, das können wir also gerne mal durchixen. Aber nicht jetzt, sondern jetzt gucken wir, ach so, ne, Homomorphiesatz, habe ich gesagt, habe ich hingeschrieben. Mit dem Homomorphiesatz folgt die Behauptung. Und da haben wir dann gleich zwei schöne Konsequenzen aus dem Homomorphiesatz bewiesen. Beide ziemlich praktisch, beide kommen in dieser Vorlesung gar nicht so oft vor, aber später ist dann wichtig, dass man diese Sachen hat. Und hier ist genau der richtige Moment, um das zu zeigen und um auch zu üben, mit dem Homomorphiesatz umzugehen. Gut, weiter geht's mit einer Bemerkung. Diese Bemerkung beinhaltet auch ein größeres Beispiel. Deswegen wische ich, damit ich noch so ein bisschen drumherum erzählen oder hinschreiben kann. Aber ganz viel steht auch da. In der ersten Bemerkung geht es darum, dass Untergruppen vom Index 2 immer automatisch Normalteiler sind. Das dürft ihr dann also auch wissen und benutzen. Und im zweiten Teil der Bemerkung geht es darum, dass Normalteiler von Normalteilern nicht unbedingt normal in der großen Gruppe sind. Das führt dann später zum Konzept der sogenannten Subnormalteiler. Und das ist sehr interessant, aber bevor ich anfange, darüber länger zu reden, gleich auch. Argumentationslinie einfach, dass man sich anguckt, wie die Nebenklassen aussehen von einer Untergruppe vom Index 2. Der Index war ja, da müssen wir uns nochmal kurz erinnern, die Anzahl der Nebenklassen. Nur 2 zu haben heißt also, es gibt U und dann gibt es noch eine andere. Okay? Wir nehmen uns also jetzt ein Element her, was diese andere Nebenklasse repräsentiert. Das muss dann etwas sein, was nicht aus U kommt. Also muss es aus G ohne U kommen. Und es ist auch egal, was ich da nehme, denn ich habe ja nur eine andere Nebenklasse außer U. So, wenn ich das also jetzt mache, wenn ich so ein kleines G mich mache aus G ohne U, dann repräsentiere ich damit die andere Nebenklasse von U. Die disjunkte Vereinigung von den beiden ergibt dann aber die ganze Gruppe G. Das steht in Lemma 10.4. Und das halten wir jetzt mal kurz fest. Wir haben also jetzt G geschrieben als disjunkte Vereinigung von U mit dieser Nebenklasse U mal G. Und das heißt doch, dass dann U mal G genau die Menge der Elemente sein muss in G außerhalb von U. Und jetzt mache ich den gleichen Trick mit Linksnebenklassen. Ich nehme das gleiche Element G, nehme die Linksnebenklasse und nehme Lemma 10.4 für Linksnebenklassen, dann steht da, dass G die disjunkte Vereinigung ist von U mit der Linksnebenklasse G mal U. Also ist die Linksnebenklasse G mal U auch die Menge aller Gruppenelemente außerhalb von U. Deswegen müssen die Rechts- und die Linksnebenklasse gleich sein. Und das war eine Möglichkeit, wie man Normalteiler charakterisieren kann, nämlich dass für einen festen Vertreter immer Rechts- und Linksnebenklasse gleich sind. Und wir haben gesehen, dass das Argument war, dass diese eine andere Nebenklasse genau aus allen Gruppenelementen besteht, die nicht in der Untergruppe liegen. Das ist was Besonderes, deswegen funktioniert das so für Index 2 und für größere Indizes kann man das Argument nicht einfach so übertragen. Okay, das war Bemerkung 24. Teil A werden wir auch gleich nochmal benutzen in Teil B, denn in Teil B möchte ich gerne ein Beispiel besprechen, mithilfe von Symmetrien eines Quadrats, also ganz konkret. Und es wird rauskommen in diesem Beispiel, dass wir einen Normalteiler von einem Normalteiler finden, der aber nicht in der großen Gruppe ein Normalteiler ist. Das ist der Witz von dem Ganzen. So, die Idee ist, dass wir uns ein Quadrat schnappen und dass wir die Ecken mit 1, 2, 3, 4 bezeichnen, gegen den Uhrzeigersinn, und dass wir uns überlegen, was für Symmetrien dieses Quadrat hat. Mit einer Symmetrie ist eine bijektive abstandserhaltende Abbildung gemeint, die die Menge der Punkte des Quadrats wieder aus sich selbst abbildet. Heißt also, ich muss, wenn ich abgebildet habe, wieder ein Quadrat sehen. Und es muss an der gleichen Stelle sein und genauso groß. Aber die Ecken dürfen irgendwie rumvertauscht werden. Und um einfach zu beschreiben, was die Abbildungen tun, sagen wir einfach immer nur, was sie mit den Ecken machen. Das heißt, wir sagen dann sowas wie, ja, alle Ecken rücken einen weiter im Uhrzeigersinn, das ist also eine Drehung, und dann meinen wir, dass die anderen Punkte auf den Linien eben mitrutschen, und das erklären wir nicht jedes Mal wieder dazu, das ist ein bisschen einfacher. Wir benutzen also quasi die Vorstellung, dass wir die Symmetrien dieses Quadrats hinschreiben können, wie Permutationen auf den Zahlen 1, 2, 3, 4, und dann merken wir sehr schnell, aha, manche dieser Permutationen liefern wirklich Symmetrien des Quadrats und manche nicht. Man kann also auch Permutationen anwenden von der Menge 1, 2, 3, 4 und das Quadrat dann kaputt machen. Und das ist eine interessante Frage, wie viel sozusagen flöten geht. Also wie viele Permutationen nicht funktionieren, weil sie keine Symmetrien sind. Das Thema Schreiben jetzt ein bisschen. Wir gucken zuerst, was für Abbildungen wir kennen, die Symmetrien des Quadrats sind. Das ist also quasi Schulwissen. Wir haben 4 Drehungen. 90 Grad, 180 Grad, 270 und 360. Und ich entscheide mich, dass ich gegen den Uhrzeigersinn drehe. Das heißt, die Grunddrehung um 90 Grad ist die, die 1 auf 2 wirft, 2 auf 3, 3 auf 4, 4 auf 1. Das kann ich notieren wie ein 4-Zyklus in der Sym 4. So, dann kann ich das zweimal machen, 180 Grad, dreimal, viermal. Okay, jetzt habe ich also insgesamt 3 interessante Drehungen und eine langweilige Drehung, die die identische Abbildung ist. Und die nächsten interessanten Symmetrien sind Spiegelungen. Und ich habe insgesamt 4 verschiedene Spiegelachsen. Die erste Spiegelung, die soll klein s heißen, hat ihre Spiegelachse diagonal verlaufen durch die Punkte 1 und 3. Deswegen bleiben 1 und 3 auch fest und 2 und 4 tauschen die Plätze. Und so ist es da auch hingeschrieben. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich die anderen Spiegelungen zu überlegen. Man kann natürlich einfach gucken, wo sind die anderen Spiegelachsen. Man kann aber sich auch klar machen, dass wenn ich jetzt die Drehung um 90 Grad nehme und immer von links damit multipliziere, dass sich dann die Spiegelachse dreht und dass ich auf die Art und Weise eben auch auf alle Drehungen, auf alle Spiegelungen komme. Angefangen habe ich also mit einer diagonalen Spiegelachse. Und jetzt wende ich diese Drehung um 90 Grad an von links, dann dreht sich die Spiegelachse um 45 Grad gegen Uhrzeigersinn und ich lande bei einer senkrechten Spiegelachse durch die Mitte. Das heißt, 1 und 2 tauschen die Plätze, andersrum. Mit dem Uhrzeigersinn, mit dem Uhrzeigersinn. Das heißt, die Spiegelachse liegt waagerecht und es tauschen 1 und 4 die Plätze um 2 und 3. Jetzt ist es richtig. Das wäre dann D Stern S. Die nächste Möglichkeit, also wenn ich jetzt wieder mit D von links verknüpfe, dann rotiert die Spiegelachse weiter, nochmal um 45 Grad im Uhrzeigersinn. Das heißt, dann habe ich die Spiegelachse, die durch 4 und 2 geht. Und das heißt, dass 4 und 2 festbleiben und 1 und 3 die Plätze tauschen. Und dann habe ich noch eine mögliche Spiegelachse, nämlich die senkrecht in der Mitte durchgeht. Da muss ich also dann nochmal um 45 Grad drehen. Und das erreiche ich, indem ich nochmal von links mit D verknüpfe. Und das ist die letzte Spiegelung. Jetzt haben wir insgesamt 8 Symmetrien gesehen. 4 Drehungen und 4 Spiegelungen. Und es gibt keinen Grund, warum das alle sein sollten erstmal. Interessante Hausaufgabe. Warum sind das alle Symmetrien des Quadrats? Warum gibt es nicht noch mehr? Kleiner Hinweis, zwei Hinweise. Hinweis 1, hören Sie irgendwann Gruppentheorie bei mir, da machen wir das. Hinweis 2, überlegen Sie sich das selber, indem Sie nämlich sich klar machen, dass eine Symmetrie eindeutig bestimmt ist in dem Moment, wo man die Bilder von zwei benachbarten Ecken kennt. Und wenn Sie schon dabei sind, dann machen Sie das für alle regelmäßigen N-Ecke und nicht nur für Quadrate. Das macht Spaß. Also Hausaufgabe für Sie, wenn Sie sowas gut finden, regelmäßiges N-Eck, zeigen Sie, dass eine Symmetrie eindeutig bestimmt ist durch die Bilder von zwei benachbarten Punkten und machen Sie sich dann klar, aufgrund dieser Tatsache, dass die einzigen Möglichkeiten für Symmetrien Spiegelung und Drehung sind. Und man hat jeweils n Stück und das ist dann immer in Analogie zum Quadrat, also wenn es ein N-Eck ist, N-Drehung, N-Spiegelung. Viel Spaß! Zurück zu unserem Beispiel. Da gucke ich mir jetzt eine Untergruppe an, und zwar die Untergruppe U, die besteht aus der identischen Abbildung, aus der ersten Spiegelung, mit der wir angefangen haben, der Drehung 180 Grad und dem Produkt S Stern D Quadrat, was das gleiche ist wie D Quadrat Stern S, also die andere Spiegelung mit diagonaler Spiegelachse, und dass bei diesem Produkt die Reihenfolge der Faktoren keine Rolle spielt, liegt daran, und das ist auch eine interessante Hausaufgabe, dass die Drehung um 180 Grad mit allen anderen Symmetrien vertauschbar ist. Normalerweise sind diese, also abgesehen davon, sind diese Symmetriegruppen hochgradig nicht kommutativ. Aber wenn es eine Drehung um 180 Grad gibt, die eine Symmetrie ist, dann ist die mit allen anderen Symmetrien vertauschbar. Das kann man sich klar machen und deswegen kriegt man da so eine Untergruppe mit 4 Elementen. Insgesamt hatten wir 8 Elemente, 4 ist die Hälfte davon, der Index ist also 2 und das heißt, dass wir einen Normalteiler haben, einen Mittelteiler. Jetzt gucken wir uns einen Normalteiler von dieser Untergruppe U an, der soll V heißen, und es ist einfach, im U-Normalteiler zu finden, weil U klein ist und abisch. Und dass U abisch ist, liegt auch wieder daran, dass D Quadrat, also die Drehung um 180 Grad, mit allen anderen Permutationen vertauschbar ist. Jetzt haben wir da also, wenn wir zum Beispiel die identische Abbildung und die Spiegelung S nehmen, eine Untergruppe von U mit 2 Elementen, die ist automatisch ein Normalteiler von U, weil U abisch ist. Und das ist ein Beispiel für einen Normalteiler von einem Normalteiler, der aber nicht normal in der großen Gruppe ist. Wir zeigen also jetzt, dass diese kleine Untergruppe V kein Normalteiler von der großen Symmetriegruppe G ist. Und groß ist ein bisschen niedlich, ich meine, die hat 8 Elemente. Aber okay. Wie kann man das sehen? Denn man könnte jetzt die definierende Eigenschaft nehmen, also Elemente und dann von links mit dem Inversen und von rechts mit dem Element selber und gucken, dass man rausfliegt. Das kann man machen. Oder man benutzt die andere Charakterisierung, nämlich mit den rechts- und links Nebenklassen. Dafür habe ich mich hier entschieden, weil man es nämlich total einfach sehen kann. Wenn man sich die Drehung D hier nimmt und dann D Stern V anguckt, dann liegen da drin die Elemente D und D Stern S. Wenn man sich V Stern D anguckt, liegen darin die Elemente D und S Stern D. Die haben also das Element D gemeinsam. Die anderen beiden Elemente, D Stern S und S Stern D, sind aber verschieden. Das heißt, dass diese beiden Nebenklassen verschieden sind und dementsprechend kann V kein Normalteiler von G sein. So, das ist ein kleines Beispiel, damit Sie nicht den Fehler machen, fälschlicherweise vom Normalsein in einer Untergruppe zu schließen, dass man dann vielleicht schon normal in der ganzen Gruppe ist. Das kann sehr schief gehen und zwar auch schon in ganz kleinen Gruppen. Ein ganz kleines Beispiel. Außerdem ist es schön, sich Symmetriegruppen anzugucken, mir macht das Spaß und es hat viele Anwendungen und so. Möchten Sie dazu noch irgendwas fragen oder ergänzen? Wir wechseln nämlich jetzt sonst
das Thema. Es geht wieder um Anwendung des Homomorphiesatzes, aber anders. Denn jetzt geht es darum zu verstehen, wie zyklische Gruppen aussehen. Nochmal zur Erinnerung, eine Gruppe heißt zyklisch genau dann, wenn man ein Gruppenelement finden kann, das die ganze Gruppe erzeugt. Und so ein Erzeugungselement ist normalerweise nicht eindeutig bestimmt. Häufig findet man jetzt viele. Nicht immer, aber oft. Aber Hauptsache, es gibt eins. Und wir werden jetzt klären, dass wir in Wirklichkeit schon wissen, wie zyklische Gruppen aussehen, denn es gibt einfach zwei Fälle. Der eine Fall ist, dass die Gruppe unendlich viele Elemente hat und dann sieht die Gruppe im Prinzip so aus wie Z mit Plus. Man kann dann einen Gruppenisomorphismus finden von unserer Gruppe G mit der Verknüpfung, die die halt hat, in die Gruppe Z mit Plus. Das heißt, wenn ich Z mit Plus verstanden habe, habe ich alle unendlichen zyklischen Gruppen verstanden. Gut. Die andere Möglichkeit ist, dass die Gruppe endlich ist. Und auch da hilft uns wieder Z, denn dann landen wir bei Faktorgruppen von Z. Wenn die Gruppe zum Beispiel n Elemente hat, n ist eine natürliche Zahl, dann kann man einen Isomorphismus finden von dieser Gruppe in die Faktorgruppe Z modulo n mal Z, auch wieder mit Plus. Oder in anderen Worten, wenn ich alle Faktorgruppen von Z verstanden habe, habe ich alle zyklischen Gruppen verstanden. So sieht es aus. Das ist auch ein Grund, warum viele Leute das so notieren. Also wenn man so in Bücher guckt oder auch manchmal Artikel und Leute wollen einfach hinschreiben, zyklische Gruppe der Ordnung 5, dann schreiben die heute sowas wie Z5 oder so und meinen dann also, ja, das sieht halt so aus wie Z modulo 5Z mit Plus und weil wir das alle wissen, schreibe ich das jetzt so hin und dann wissen wir alle, ich meine irgendeine zyklische Gruppe der Ordnung 5. Das ist eine Abkürzung, die häufig verwendet wird und die da kommt. Was wir dann auch schlussfolgern können, wenn wir das einmal haben, ist, dass alle Untergruppen von zyklischen Gruppen selber auch wieder zyklisch sind. Das ist ja vielleicht im ersten Moment auch nicht klar. Wenn ich für die große Gruppe so ein erzeugendes Element finde und habe jetzt irgendeine Untergruppe, dann muss ja dieses erzeugende Element da gar nicht drin liegen. Es ist also gar nicht klar, dass ich da in der Untergruppe auch sowas finde. Aber die Antwort ist doch, man findet das. Wir sehen dann auch gleich warum. Und man kann das auch noch verallgemeinern, man kann dann auch noch zeigen, dass Faktorgruppen von zyklischen Gruppen zyklisch sind und so weiter. Sagen Sie schon, wenn Sie da mehr wissen wollen. Wir beweisen uns erstmal den Satz da, wie er da steht. Und der Witz ist wieder, scharf hinzugucken, eine geschickte Abbildung zu sehen und den Homomorphiesatz draufzuwerfen. Haben. Nach Voraussetzung, es geht zyklisch. Ich finde also ein Gruppenelement, was die ganze Gruppe erzeugt und dieses kleine Gruppenelement nenne ich klein g. Okay, sowas gibt es erstmal nach Voraussetzung und jetzt, wo ich dieses kleine g habe, kann ich eine Abbildung definieren. Die heißt Alpha. Die macht einfach Folgendes. Die Idee ist, dass ich mir so eine ganze Zahl schnappe und die abbilde auf das Gruppenelement, was ich kriege, wenn ich G, dieses kleine G, so oft mit sich verknüpfe, wie Z das an. Z unter Alpha definiert als G hoch Z. Das ist ein Element in der Gruppe und die Notation ist folgendermaßen zu verstehen. Wenn Z 0 ist, das ist das neutrale Element. Wenn Z positiv ist, dann verknüpfe ich G so oft mit sich selber, wie das da halt steht. Also zum Beispiel G hoch 5. 5 mal G mit sich selber verknüpft. Und wenn Z negativ ist, zum Beispiel minus 3, dann nehme ich das Inverse von G, G hoch minus 1 und verknüpfe das 3 mal mit sich selber. Das ist, wie die Notation zu verstehen ist. Wer möchte, dass ich da Beispiele in so ein Kästchen schreibe, damit sich das später auch noch... Ja, okay. Beispielkästchen dazu, G hoch 0 ist das 1 Element. Ich nehme einfach die, die ich gerade gesagt habe. G hoch 5 ist G mal G mal G mal G mal G, also 5 mal. Und G hoch minus 3 ist G hoch minus 1
In jedem Fall ist es eine wohldefinierte Abbildung. Ich kann jetzt, wenn ich das hier so einmal geklärt habe, jede ganze Zahl auf so ein Gruppenelement abbilden. Und ja, was will man da vielleicht noch sagen? Vielleicht, dass die Abbildung subjektiv ist. Für die Subjektivität reicht ja, dass das kleine G im Bild liegt. Denn das Bild ist eine Untergruppe. Und wenn das kleine G da drin liegt, dann liegt auch das Erzeugnis von G da drin, also die ganze Gruppe. Alpha ist subjektiv. Ja, wie sehe ich das? Vielleicht können Sie mir helfen. Können Sie mir eine ganze Zahl sagen, deren Bild genau das kleine G ist? Sodass ich also sehen kann, dass das kleine G im Bild liegt. Welche ganze Zahl müsste ich da nehmen? Seht ihr es immer? Ja? Eins. Genau. Dankeschön. Wenn ich 1 mit Alpha abbilde, steht da G hoch 1, also einfach das Element G selber. Und wenn G im Bild liegt, dann auch das Erzeugnis, also die ganze Gruppe. 1 liegt in Z. 1 hoch Alpha ist G hoch 1, also G. Also ist G im Bild von Alpha. Also ist auch ganz groß G, nämlich das Erzeugnis von klein g, im Bild von Alpha. Und das Bild von Alpha ist ja eine Untergruppe des Zielbereichs, der Zielbereich ist G. Das heißt, wenn da ganz G drin liegt, dann ist es einfach alles. So, das war die Subjektivität. Injektivität hängt jetzt davon ab, was mit G los ist. Das heißt, so kommen wir zu der Unterscheidung, ob G unendlich oder endlich ist. Ach so, dann sollte ich vielleicht noch erwähnen, dass es ein Gruppenhomomorphismus ist, denn ich will ja später den Homomorphiesatz anwenden. Naja, das ist klar, oder? Machen wir jetzt mal kurz A und B aus Z. Was ist da los? In Z habe ich die Verknüpfung plus, also muss ich mir jetzt A plus B angucken und das mit Alpha abbilden. Die Definition sagt, dass das dann G hoch Alpha G hoch A plus B ist. Und nach Definition, was das bedeutet, ist klar, dass dann diese, ich sag mal, Potenzgesetze sozusagen gelten. Das heißt, das ist G hoch A mal B hoch B. Und das ist A hoch Alpha mal B hoch Alpha. Vorsicht, wir haben hier in Z die Verknüpfung plus und in G das Verknüpfungszeichen mal, bei dem wir nicht wissen, was es ist. Das heißt, bei der Homomorphie-Eigenschaft muss man diesmal wirklich gucken, dass man da überall mal die richtige Verknüpfung hinschreibt. Das haben wir jetzt oft ignoriert, weil die Verknüpfung immer gleich hieß. So, okay? Also haben wir jetzt einen subjektiven Homomorphismus. Der Homomorphiesatz sagt uns jetzt, Z modulo Kern von Alpha ist isomorph zu G. Und das ist gut, denn wir wollen ja sehen, dass G zu einer Faktorgruppe von Z isomorph ist. Und das haben wir schon. Die Frage ist jetzt nur, was für eine Faktorgruppe ist es? Und was hat das damit zu tun, ob G endlich oder unendlich ist? Der Witz, also da wollen wir hin, ich erzähle das kurz, damit Sie quasi eine Richtung haben. Der Witz ist, wenn G unendlich ist, dann ist die Abbildung injektiv, der Kern besteht also nur aus 0 und wir haben in Wirklichkeit Z stehen. Und das wäre dann Teil A. Heißt es A? Ja, es heißt A. Der zweite Fall ist der, dass G endlich ist, dann sagen wir halt, G hat n Elemente. Dann werden wir zeigen, dass dann der Kern von Alpha genau n mal z ist und dann stimmt auch wieder die Aussage, die da steht, also in dem Fall G. So, das ist jetzt die Richtung, in die wir gehen wollen gemeinsam. Deswegen kommt jetzt so eine Fallunterscheidung. Die erste Fall, und die Fallunterscheidung führt dann zu A und E. Erster Fall, E ist unendlich. Und ich habe gerade erzählt, warum ich zeigen möchte, dass dann Alpha injektiv ist, dass also der Kern nur aus 0 besteht, dann sind wir nämlich fertig. Wir zeigen, dass Alpha injektiv ist und nehmen an, es sei nicht so. Angenommen, Alpha sei nicht injektiv. wir zwei ganze Zahlen finden, die verschieden sind, aber die das gleiche Bild in G ergeben. Und wenn ich mir zwei ganze Zahlen hernehme, die verschieden sind, ist immer eine kleiner als die andere. Seien dann also x und y und z und die sollen verschieden sein. Das heißt, ich darf jetzt zum Beispiel sagen, x kleiner y, wähle ich die Buchstaben einfach so und so, dass die Bilder gleich sind. Das heißt, g hoch x ist das gleiche wie g hoch y und dann schreibe ich es um. Y war das größere, dann mache ich daraus also jetzt, was mache ich? Ich multipliziere von links, rechts, egal, es ist eine zyklische Gruppe, die ist arbeitig. Das heißt, ich multipliziere es mit den Inversen von g hoch x. Dann habe ich da also g hoch minus x stehen sozusagen und dann wird das zu g hoch y minus x, wenn ich das zusammenfasse. Jetzt habe ich die Rechnung da alle zusammengefasst. Und dieses y minus x ist jetzt ja nicht 0, sondern es ist irgendeine ganze Zahl. Und das heißt, dass wenn ich g so oft mit sich selber verknüpfe, wie das diese ganze Zahl angibt, oder halt g hoch minus 1, dass dann das 1. Element der Gruppe rauskommt. Und ich habe dann das g aber endlich oft mit sich selber verknüpft. Das sieht nicht gut aus, oder? Nee. Jetzt ist nämlich die Ordnung von g plötzlich endlich. Das sieht nicht gut aus. Warum? Naja, weil die Ordnung von g doch dasselbe ist wie die Mächtigkeit der von dem kleinen g erzeugten Gruppe. Die davon erzeugte Gruppe ist aber die ganze Gruppe. Und hier steht, dass die unendlich viele Elemente hat. Ja, dann kann das kleine g nicht endlich Ordnung haben. Das ist ja Quatsch. Also ist die Ablehnung doch injektiv. Dass dann da immer wieder unterschiedliche Sachen rauskommen, bis ich n mal verknüpft habe, dann kommt das einzelne Element der Gruppe raus und danach wiederholt es sich. Was heißt das für unsere Abbildung Alpha? Na, g hoch 0 ist immer noch das einzelne Element der Gruppe, g hoch irgendwas ist immer noch g so oft mit sich selber verknüpft. Aber wenn ich jetzt halt jenseits von n unterwegs bin, dann wiederholen sich plötzlich die Bilder. Das heißt, dass Alpha jetzt plötzlich gar nicht mehr negativ ist. Und wir können sogar etwas sehen, was auf jeden Fall im Kern von Alpha liegen muss. Denn immer dann, wenn hier oben das z ein Vielfaches von n ist, dann habe ich ja g n mal mit sich selbst verknüpft und dann halt hoch irgendwas, aber g n mal mit sich selbst verknüpft ist das einzige Element der Gruppe. Das heißt, wenn hier oben ein Vielfaches von n steht, dann ist das Bild auf jeden Fall das einzige Element der Gruppe. Deswegen liegt n mal z im Kern von Alpha in diesem Fall. Eigentlich wissen wir noch mehr, oder so fast. In Wirklichkeit ist nämlich der Kern von Alpha genau n mal z. Wir könnten also jetzt quasi rückwärts argumentieren und etwas aus dem Kern hernehmen und zeigen, dass das dass es ein Vielfaches von n ist. Aber hier ist ein Trick, mit dem wir auch argumentieren könnten. Denn hier oben steht ja, Z modulo Kern von Alpha ist isomorph zu G. Insbesondere müssen diese beiden Gruppen die gleiche Anzahl Elemente haben. Und G hat n Elemente. Also muss ja auf der linken Seite auch eine n-elementige Gruppe stehen. Und Z modulo nz hat n Elemente. Und n mal z liegt im Kern. Das heißt also, dass diese Faktorgruppe höchstens n Elemente hat. Und wenn sie dann n hat, geht es nur, wenn das, was wir rausfaktorisiert, wirklich genau n mal z ist. Hier benutzen wir, wie die Untergruppen von Z aussehen. Das sind ja alles Untergruppen der Form irgendwas mal Z. Teilmengen der Form irgendwas mal Z. Dann gleichzeitig N die Mächtigkeit von G ist und das ist die Mächtigkeit von Z modulo Kern Alpha. Ich schreibe mal hier oben, denn das folgt ja aus dieser Isomorphieaussage da oben. Und ich benutze hier dieses Mächtigkeitssymbol, wohlwissend, dass das problematisch sein kann, aber hier ist alles endlich, deswegen ist es hier kein Problem. Und jetzt folgt sogar, dass der Kern von Alpha genau n mal z ist. Also nochmal kurz, wie das Argument ging. Der Kern von Alpha ist eine Untergruppe, er muss also die Form haben, irgendwas mal z. Gleichzeitig ist aber die Mächtigkeit dieser Menge genau n. Und wenn der Kern von Alpha jetzt größer wäre, dann würde ja die Mächtigkeit dieser Faktorgruppe kleiner werden. Geht auch nicht. Also muss es wirklich genau n mal z sein. Das zeigt übrigens schon B. Denn jetzt setze ich das ja einfach nur da oben ein. Dass wir jetzt also den Satz im Prinzip schon bewiesen haben, aber ich würde gerne noch diesen Zusatz da unten kommentieren mit den Untergruppen von G und warum die zyklisch sind. Und das mache ich jetzt mündlich und dann sagen Sie mir, ob ich da was hinschreiben soll, wenn ja was. Also, was ist jetzt die Situation? Wenn G eine unendliche zyklische Gruppe ist und ich mir eine Untergruppe angucke, dann erinnere ich mich daran, dass G im Prinzip aussieht wie Z mit Plus und die Untergruppen von Z mit Plus, die kennen wir. Die sind alle zyklisch, das haben wir uns schon überlegt und das steht in irgendeinem Beispiel. 10, 12. Okay, das haben wir also schon gemacht. Jetzt kommt die Situation, dass die Gruppe zyklisch ist und endlich. Was machen wir dann? Na, wenn die Gruppe endlich ist und zyklisch, dann wissen wir, dass sie aussieht wie so eine Faktorgruppe von z, z modulo n mal z. Und das heißt, dass wenn wir jetzt eine Untergruppe davon haben, dass wir dann mit dem Isomorphismus rübergehen können in diese Faktorgruppe z modulo n mal z und dann sehen wir da eine Untergruppe. Ah. Diese Untergruppe in der Faktorgruppe hat aber jetzt in Z ein volles O-Bild und das ist zyklisch, weil es eine Untergruppe von Z ist und alle Untergruppen von Z sind zyklisch. Und deswegen muss das Bild auch zyklisch sein und deswegen war dann auch die Gruppe, mit der wir angefangen haben, zyklisch. Das heißt, man geht einfach so ein bisschen hin und her immer zwischen Z und den Faktorgruppen von Z und der ursprünglichen Gruppe, benutzt immer diese Isomorphismen, von denen wir jetzt gesehen haben, dass es die gibt und dann sieht man immer das zyklisch sein. Und man kann sogar konkret Erzeuger hinschreiben. Wenn ich irgendwo anfange und habe einen Erzeuger und habe dann eine Untergruppe, dann kann ich sogar konkret in Z modulo nz nach Erzeugern suchen und das dann so rückwärts basteln mit den Abbildungen. Ja, und das ist der Zusatz, der noch im Satz steht. Was für Fragen haben Sie oder was für Wünsche, bevor wir weiter gucken? Ein bisschen Zeit haben wir noch. Wenn Sie da irgendwo noch was konkreter brauchen, kein Problem, können Sie auch gerne schon Glück sagen. Wenn Sie an konkreten Beispielen für konkrete Zahlen sehen wollen, wie diese Konstruktion aussieht mit diesem Alpha, kein Problem, kann ich Ihnen alles erzählen. Dann gucken wir doch mal, was als nächstes passiert. Ah, jetzt geht's los. Jetzt haben wir ein wirklich Gruppentheorie zu machen. Das Thema Gruppenoperation verknüpft die abstrakte Gruppentheorie, die wir bisher gesehen haben, unsere ersten kleinen Babyschritte, mit den Anwendungen, woher Gruppen eigentlich kommen. Die Geburtsstunde der Gruppentheorie lag so um 1830 um und bei, als es darum ging, sich Nullstellen von Polynomen anzugucken und wie die permutiert werden und was da also für eine Gruppe, das Wort kam dann erst, rauskommt und was die für Eigenschaften hat und was das damit zu tun hat, ob es für die Nullstellen dieser Polynome Lösungsformeln gibt, So wie zum Beispiel die PQ-Formel bei Polynomform Grad 2. Das ist die Frage. Daher kommt das. Daher kommt dieses ganze Zeug, was wir machen. Daher kommt Gruppentheorie. Und deswegen muss man natürlich, wenn man sich mit Gruppentheorie beschäftigt, irgendwie zurückgehen zu diesen Wurzeln und sich klar machen, aha, eigentlich kommt das Ganze von irgendwelchen Mengen und die Elemente werden irgendwie permutiert. Und das waren damals halt Nullstellen von Polynomen. Aber man kann diese Konzepte verallgemeinern und dann ist es quer durch die Mathematik und die Informatik und sonst wo, Chemie, bla bla, anwendbar. Unter anderem deshalb hat Gruppentheorie so viele Anwendungen. Und das Konzept führen wir jetzt einmal allgemein ein und dann gucken wir uns Beispiele an. Wir haben also eine Menge, die heißt Omega, die Gruppe heißt G. Und wir sagen, dass die Gruppe G auf dieser Menge Omega operiert oder auch wirkt, wenn die Gruppenelemente auf der Menge Omega Permutationen bewirken. Es muss also möglich sein, jedem Gruppenelement eine Abbildung zuzuordnen auf Omega, die bijektiv ist. Und so, dass zwei Eigenschaften erfüllt sind. Dieses Abbildungen bewirken muss nämlich mit der internen Struktur der Gruppe verträglich sein. Und das bedeutet einerseits, ob 1, dass das 1-Element der Gruppe die identische Abbildung bewirkt. Und es bedeutet andererseits, ob 2, dass es egal ist, ob ich zuerst die Abbildungen bewirke nacheinander oder ob ich zuerst die Gruppenelemente verknüpfe und dann die daraus resultierende Abbildung bewirke. Das sind die Eigenschaften ob 1 und ob 2. In anderen Worten, ich werde es gleich noch 5-mal umformulieren, in anderen Worten, ob 1 sagt uns, dass das neutrale Element der Gruppe sich wie die identische Abbildung verhält, und das würde man ja auch irgendwie erwarten. Ne, genau, danke, dass Sie nicken. Und ob 2 sagt uns, dass die Wirkung der Gruppe, also die Inkarnation der Gruppe, als Permutationen auf dieser Menge sich damit verträgt, dass es in der Gruppe eine Verknüpfung gibt. Es wäre komisch, wenn ich hier einerseits zwei Gruppenelemente hätte und die bewirken irgendwas, und wenn ich das dann nacheinander schalte, kommt aber was völlig anderes raus, als wenn ich hier drüben erstmal die beiden Elemente verknüpft habe und dann irgendwas bewirke. Da würde sich dann quasi dieses Wirken nicht mit der Gruppenstruktur vertragen. Und das wäre seltsam. Das gibt's alles, aber ist halt überhaupt nicht schön. Und wir sagen Operationen dazu oder Wirkung, wenn es schön ist und wir auch wirklich mit der Gruppenstruktur was anfangen können. Denn sonst brauchen wir die Gruppe nicht. Was wollen wir damit, wenn wir die Struktur nicht benutzen können? Dann haben wir einfach nur einen Haufen Permutationen. Auch schön, aber halt nicht so hilfreich. Nein, wir wollen, dass die Gruppe wirklich so eine Inkarnation hat als Permutationsgruppe oder Automorphismengruppe von irgendwas. Und das hat unglaublich viele schöne Anwendungen und ist auch historisch interessant, weil auch die Darstellungstheorie daher kommt und so. Und es ist übrigens auch der Grund, jedenfalls ist das der Forschungsstand, den ich kenne, warum am Anfang, als man über Gruppen gesprochen und geschrieben hat, das Assoziativgesetz nicht dabei war. Man hat nicht dran gedacht, weil man sowieso immer in Abbildungen gedacht hat und da gilt für die Hintereinanderausführung das Assoziativgesetz. Es war also sowieso schon immer da und niemand ist auf die Idee gekommen, dass es ein sinnvolles Axiom ist. Das kam erst später. Okay. Jetzt vereinfachen wir die Schreibweise. Also, zunächst mal kann man ganz abstrakt sagen, man bildet jedes Gruppenelement auf eine Permutation der Menge Omega ab und das bewirkt dann eine Abbildung von der Gruppe G hinein in die symmetrische Gruppe auf Omega. Die habe ich Sigma genannt. Dann wird also jedem Gruppenelement G so ein Sigma G zugewiesen und das ist eigentlich dann die Permutation, die wirkt. Aber wenn man diese Notation die ganze Zeit durchhält, dann wird man sehr schnell irritiert oder auch ärgerlich oder genervt. Und deswegen vereinfachen wir das, indem wir als Abbildung einfach immer nur das Gruppenelement hinschreiben. Das heißt, wir denken mit, ja, das ist so, wie das Gruppenelement G jetzt als Abbildung wirkt, aber wir schreiben nur das Gruppenelement hin und hoffen, dass aus dem Kontext immer klar ist mit der Notation, was bedeutet. Und wer mich lange genug kennt, weiß, dass die Hoffnung bei mir meistens berechtigt ist und dass wir das ansonsten klären, wenn da irgendwo was missverständlich sein könnte. Dann vereinfachen sich halt diese Rechenregeln. Jetzt muss ich nur noch klären, irgendwas hoch das 1-Element der Gruppe ist immer das Element selber. Irgendwas hoch Gruppenelement mal Gruppenelement ist dasselbe wie irgendwas hoch Gruppenelement 1 und dann abgebildet mit Gruppenelement 2. Was sehen wir noch? Das Einzelelement der Gruppe wirkt wie die identische Abbildung, aber es könnte sein, dass noch mehr Elemente wie die identische Abbildung wirken. Und da können wir gerne Beispiele zu machen. Oh, oder ist das eine Übungsaufgabe? Das ist nämlich wirklich spannend, was da passiert. Man denkt das ja erstmal nicht. Man muss es, glaube ich, gesehen haben, um das zu glauben, dass es geht. Es ist was Besonderes, dass nur das Einzelelement wie die identische Abbildung wirkt. Und deswegen nennen wir solche Wirkungen dann treu. Treu heißt, wenn ich ein Gruppenelement bin, dann bin ich entweder die identische Abbildung, also das Einzelelement und wirke wie die identische Abbildung, oder ich bin nicht das Einzelelement und dann muss ich gefälligst irgendwas Interessantes machen. Irgendwas muss ich dann bewegen. So, Beispiel. Zwei habe ich mitgebracht und ich kann sehr gerne da noch mehr besprechen und Sie können auch schon Glück sagen, dass Sie noch mehr Beispiele haben wollen, denn die gibt es wirklich wie Sand am Meer. Vorhin haben wir in Wirklichkeit schon eins gesehen, als wir uns nämlich die Menge der Eckpunkte eines Quadrats angeguckt haben. Und dann haben wir geschaut, welche Elemente aus der Sym 4 Symmetrien bewirken und wie genau diese Symmetrien bewirkt werden. Das heißt, wir hatten da keine Wirkung von der ganzen Gruppe Sym 4 auf diesen Quadrateckpunkten, aber schon von der Untergruppe davon. Das könnte man zum Beispiel auch als konkretes Beispiel ausformulieren und hinschreiben als, als eine Illustration von einer Gruppenwirkung auf so einem geometrischen Objekt. Das ist auch was sehr viele Anwendungen hat. Womit ich einmal einsteigen möchte, ist eine völlig andere Gruppenwirkung, nämlich so eine interne Gruppenwirkung. Da fangen wir an mit einer Untergruppe U von G und betrachten die Menge der Nebenklassen. Und dann entscheiden wir uns einmal, links oder rechts. Ich habe mich jetzt für die Rechtsnebenklassen entschieden. Der Repräsentant steht rechts. Und jetzt nehme ich mir ein festes Gruppenelement her und erkläre, wie das wirken soll. Noch weiß ich nicht, ob es eine Wirkung ist. Und ich sage einfach, das Gruppenelement wirkt, indem bei allen Nebenklassen der Repräsentant von rechts mit diesem Gruppenelement verknüpft wird. Dadurch verändere ich die Repräsentanten. Ich verändere also vielleicht diese Nebenklassen und permutiere die irgendwie rum. Und um eine Gruppenwirkung zu sein, muss jetzt eine bijektive Abbildung rauskommen auf der Menge der Rechtsnebenklassen. Sonst ist keine Permutation, also kann dann keine Gruppenwirkung rauskommen. Und ich muss halt diese Verträglichkeitsgeschichten erfüllen. Okay, und dazu habe ich es aufgeschrieben. Erste Frage, warum ist die auf diese Art und Weise bewirkte Abbildung von einem solchen festen Gruppenelement surjektiv? Na, dazu muss ich einfach nur ein Urbild hinschreiben. Wenn das Gruppenelement G heißt, dann finde ich ein Urbild, in dem ich meine Nebenklasse hernehme, zu der ich möchte, nennen wir sie nochmal X, und indem ich dann einfach statt X im Repräsentanten X mal G hoch minus 1 nehme. Dann kriege ich eine neue Nebenklasse und wenn ich die jetzt von rechts mit G multipliziere, kommt die ursprüngliche raus, O mal X. Das heißt also, ich kann sogar konkrete Urbilder basteln und nicht hinschreiben. Dann haben wir noch die Injektivität. Wenn ich also zwei verschiedene Nebenklassen hernehme, dann möchte ich sehen, dass die dann auch verschieden abgebildet werden. Und das ist Kürzen. Wenn U mal X mal G das gleiche ist wie U mal Y mal G, dann ist auch U mal X gleich U mal Y. Das heißt also, dass durch Multiplikation der Repräsentanten von rechts mit einem festen Gruppenelement wirklich immer eine Bijektion bewirkt wird. Also eine Permutation der Menge der Nebenklassen. Und das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann, auf 1 und auf 2 nachzurechnen. Das ist aber klar. Denn wenn ich das 1-Element habe, dann ändere ich die Repräsentanten gar nicht. Und wenn ich zwei Elemente nacheinander benutze und multipliziere, dann multipliziere ich einfach mit dem Produkt. Da muss ich gar nichts weiter zeigen. So kriege ich also für jede Untergruppe eine interessante Gruppenwirkung. Und ich kann das ganze Prinzip auch, wenn ich möchte, umdrehen, alles von links machen. Dann nehme ich halt links Nebenklassen und multipliziere von links, dann muss ich mir nur überlegen, wie verträgt sich das jetzt mit der Verknüpfung der Gruppe, muss ich da auf irgendwas achten? Aber das sind Möglichkeiten, wie man intern in der Gruppe Gruppenwirkungen definieren kann. Wir werden später eine kennenlernen, die mindestens genauso wichtig ist, bei der man sich auch wieder ein festes Gruppenelement nimmt und dann verknüpft man von links mit dem Inversen und von rechts mit dem Gruppenelement selber. Und das kennen wir, weil das ist, was wir immer nachprüfen müssen, wenn wir wissen wollen, ob das ein Normalteiler ist. Sodass man also auch argumentieren könnte, Normalteiler kommen von dieser besonderen Gruppenoperation her. Später mehr dazu. Nächstes Beispiel. Das ist etwas, was auf der linearen Algebra aufbaut. Wir nehmen uns irgendeine natürliche Zahl n, irgendeinen Körper k und basteln dann irgendeinen n-dimensionalen Vektorraum über diesen Körper k. Das könnte also einfach k hoch n sein, wenn Sie wollen. Sie können an r und n denken. Und dann schnappen Sie sich irgendeine Basis. Wenn Sie wollen, können Sie es also ganz konkret machen. Sie nehmen R hoch n mit der geordneten Standardbasis von mir aus. Okay, dann haben Sie da also jetzt diese Basisvektoren b1 bis bn. In unserem konkreten Fall also dann 1, 0, 0, 0 bis 0, 0, 0, 1. Und jetzt möchte ich gerne eine Gruppenwirkung definieren. Und zwar von der symmetrischen Gruppe sym n auf diesen Vektorraum. Okay, streng genommen muss ich also erklären, wohin alle Vektoren abgebildet werden bei jedem Gruppenelement. Das mache ich nicht. Ich benutze, dass es ein Vektorraum ist und dass es reicht, wenn ich erkläre, was in einer Basis passiert. Okay, wir haben eine wunderbare Basis. Jetzt muss ich also erklären, wie die Gruppenelemente die Basisvektoren permutieren. Und durch lineare Fortsetzung kriege ich dann raus, wie alle Vektoren permutiert werden. Und da gibt es eine total naheliegende Möglichkeit, das zu machen. Wenn ich zum Beispiel die Permutation 1, 2, 3, 4 habe, also so ein 4-Zyklus, dann sage ich einfach, na, der vertauscht dann eben die vier Basisvektoren B1, B2, B3, B4 in so einem Kreis. Was ich also mache, ist, dass ich die Permutation nehme und dass ich dann die Indizes an den Basisvektoren vertausche und die Basisvektoren gleich mit. So. Auf die Art und Weise kann ich für jede Permutation erklären, wie die Basisvektoren vertauscht werden. Durch lineare Fortsetzung ergibt sich dann jeweils ein Vektorraumhomomorphismus. Und der wird automatisch bijektiv, denn wenn ich eine feste Basis habe und die permutiere, kommt wieder eine Basis raus und dann kann man mit Matrizen, bla bla bla, Invertierbarkeit argumentieren. Wer das genau sehen will, sagen Sie schon, Luc, das ist ein richtig cooler Crossover zurück in die lineare Algebra. Das macht echt Spaß. Und in der Darstellungstheorie brauchen wir solche Beispiele, so Permutationsmatrizen und so. Das ist alles sehr cool, das macht Spaß. Aber nicht hier, nicht in dieser Vorlesung, sondern wenn Sie wollen, irgendwann in einer Spezialvorlesung. Es ist halt auch wieder so ein ganz natürliches Beispiel für eine Gruppenüberkommen. Genauso kann man die Gruppe der invertierbaren Matrizen der passenden Größe nehmen und dann sagen, ja, die wirkt auf den Vektorraum, indem man halt die Matrizen als Abbildungsmatrizen interpretiert. Und lauter so Zeug. Da gibt es also überall Anwendungen, überall auf der Welt. Und deswegen ist das Konzept so wichtig. Deswegen besprechen wir das hier. Und jetzt wäre die Möglichkeit zu sagen, ich soll noch die Mehrbeispiele besprechen. Ansonsten gucken wir uns den Satz von Kay an. Ich wisch mal, werden Sie überlegen. Viel Zeit ist nicht mehr, viel machen wir also auch nicht mehr. Aber jetzt sind wir gerade einmal so drin. Der Satz von Kelvin ist eine schöne erste Anwendung dieser Idee, dass man so bei einer Untergruppe auf der Menge der Nebenklassen wirken kann. Deswegen finde ich das immer schön, ihn hier zu machen. Außerdem markiert der so ein bisschen den Übergang von Gruppen sind ja sowieso immer so Abbildungsgedöns hin zu einem etwas abstrakteren Blickwinkel. Ich merke schon, ich muss jetzt mal voll aufpassen, dass ich die anfange so zu predigen und ganz viel anderes Zeug zu erzählen. Aber es ist halt alles so interessant. Gut, dann beweisen wir jetzt erstmal. Dann haben wir heute auch genug erledigt. Wieder mal 20. Was haben wir da? Wir haben eine Untergruppe, der Index ist n. Und dann haben wir also diese Menge der Nebenklassen, insgesamt n Stück. Dann haben wir noch Notation. Das ist Notation, die später ganz natürlich wird, aber hier hatten wir sie noch nicht, deswegen führe ich sie ein. Ich kürze mit hoch klein g ab, wenn ich die Menge aller Elemente g hoch minus 1 mal hoch Element mal g haben möchte. Und das macht einfach nur das, was danach kommt, ein bisschen kürzer. Ich betrachte nämlich jetzt für eine feste Untergruppe u den Durchschnitt über all diese Bilder. Also wenn ich all diese Mengen bilde, u hoch klein g, und dann über all diese Mengen schneide, das sind immer Untergruppen, das kann man zeigen, dann kommt dieses d raus, das ist eine Untergruppe von g, und man kann sich halt überlegen, dass dann g modulo d, also d ist sogar ein Normalteiler, und g modulo d ist isomorph zu einer Untergruppe von der symmetrischen Gruppe sim n. Und das stellt halt sofort einen Zusammenhang her zwischen irgendwelchen Gruppen und symmetrischen Gruppen, die sehr konkret sind und die wir gut kennen. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter, hinter diesem Lemma. Und das führt dann später zum Begriff der Konkretionsgruppe. Und der Beweis ist aber ganz kurz, weil wir eben dieses Konzept schon kennen, mit der Wirkung auf der Menge der Rechtsnebenklassen. Dann schreibt man es im Prinzip einfach nur hin. Also vielleicht zuerst, für alle G aus G ist dieses U G eine Untergruppe von G. Und der Durchschnitt d ist nicht nur eine Untergruppe, weil es der Durchschnitt von Untergruppen ist, sondern sogar ein Normalteiler von g. Das heißt, ich bekomme da auch wirklich eine Gruppe. Und der Grund ist, wenn man die Normalteilereigenschaft sich anguckt, dann passiert ja immer genau das, dass man mit einem Gruppenelement, mit dem Inversen von links und von rechts mit dem Element selber verknüpft. Und dann landet man ja genau in diesen Mengen. Okay, wenn ich also über alle schneide, dann lande ich da immer drin. Das ist nämlich eine Rechnung. Und jetzt definiere ich als Omega die Menge der Rechtsnebenklassen von U in G. Und betrachten die Wirkung per Rechtsmultiplikation. Siehe Beispiel. Da haben wir es gerade gesehen, wie das geht. Und diese Wirkung ist ein Homomorphismus in die symmetrische Gruppe Sum n, weil ja die Anzahl der Nebenklassen genau n ist. Ganz klar in einer Permutationsgruppe auf n Elementen, also kann ich die Abgleichssumme n nennen. Okay, jetzt ist die Frage, was der Kern ist, und ich behaupte halt, dass der Kern genau dieses D ist. Und dann haben wir also das G-Modulo D isomorph ist zum Bild, also zu einer Untergruppe von n, dann sind wir sofort fertig. Also müssen wir das jetzt noch zeigen. Was ist der Kern dieser Wirkung? Ich nenne die Operation mal Sigma. Und wir betrachten jetzt den Kern. Der Kern von Sigma besteht aus allen Elementen, aus allen E aus E, bei dieser Wirkung alle Nebenklassen von U in G festlassen. Das heißt, für alle U mal X aus G modulo U, also aus Omega, ist U mal X mal G, also das Bild, was ich bekomme, wenn ich mit G von rechts multipliziere, das gleiche wie die vorherige Nebenklasse. Und jetzt forme ich einfach ein bisschen um. Ich nehme diese Gleichung, verknüpfe von rechts mit x hoch minus 1, dann sehe ich, dass x mal g mal x hoch minus 1 in u liegen muss. Und dann ersetze ich einfach x durch seinen Inversus und dann bekomme ich etwas, was in so einem, in einer Menge u hoch irgendwas liegt. Das heißt, das ist die Menge aller g aus g, weil für alle ux aus der Menge der Nebenklassen gilt, dass, was habe ich gesagt, ich forme um von rechts mit x hoch minus 1. Das heißt, x mal g mal x hoch minus 1 liegt in u. Und das bedeutet, dass g in u hoch x hoch minus 1 liegt. Das muss ich einfach nur einmal umformen. Und wenn ich jetzt alle g betrachte, die hier immer drin liegen, für all diese x, dann liege ich insgesamt in d und tatsächlich hängt da genau d raus. Und dann folgt die Aussage aus dem Homomorphismus. Podcast-Folge erzählen, wie das funktioniert, kann diese U hoch Gs konkret mal ausrechnen und hinschreiben, einfach damit Sie da ein bisschen mehr Übung bekommen, wie das funktioniert. Hier geht es erstmal darum, das Prinzip überhaupt mal zu sehen, also wie man diese Wirkung benutzt, um ein Resultat zu zeigen. Ich glaube, das ist eine ziemliche Punktlandung. Genau, das ist eine ziemliche Punktlandung. Vielen Dank, Fragen gerne an Herrn Lück und bis dann.